Herzlich willkommen zur Episode 22 von den Kryptohelden. In der heutigen Episode nehmen wir uns den Tweetstorm von Naval Ravikant vor. Blockchains will replace networks with markets. Viele neue Erkenntnisse wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolat und Hunk Tio. Bei mir zu Gast ist Patrick May. Patrick, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, Hung. Hallo alle Zuhörer. Ich glaube, das wird eine ganz coole Sache heute.
Ich muss dazu sagen, Patrick ist eigentlich ein Zuhörer. Und wir sind ja zusammen in der Telegram-Gruppe, haben uns da ein bisschen ausgetauscht. Und wir lieben dieses Thema und auch gerade diese philosophische Ebene. Deshalb haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal versuchen, dort eine gemeinsame Folge zu machen. Bevor ich da reingehe, ihr hört jetzt ein paar Hintergrundgeräusche, gucken wir mal. Patrick, stell dich doch kurz vor.
Ja, meine Eltern haben mich Patrick getauft. So, ne? Das ist ein Name, den mir dann irgendjemand gegeben hat. Wer ich eigentlich bin, weiß ich selbst nicht. Aber jedenfalls promoviere ich hier in Essen und bin eigentlich Chemiker. Habe mich jedoch schon Ewigkeiten interessiert für Macht und für Geld und habe das aber immer aus einer sehr linken Perspektive betrachtet. Und vor einigen Wochen, ich kann momentan nicht so gut schlafen, bin ich dann früh auf der Arbeit gewesen und habe dann einfach mal YouTube angeschmissen und geguckt, was gibt's da so Neues. Und dann kam Dr. Julian Hosp, der wird einigen Zuhörern auch was sagen. Und habe mir da einfach was angehört und dachte, wow, das ist aber spannend. Ich hatte einen Freund, der mich schon öfter ein bisschen genervt hat mit Bitcoin und ja, du kannst damit Geld verdienen. Da habe ich gesagt, das ist ja langweilig, Geld verdienen kannst du auch mit allen anderen Dingen. Bis ich dann eben auf dieses Interview von Julian Hosp gestoßen bin, wo eigentlich die gesellschaftlichen Konsequenzen so interessant wurden. Und da war ich von Anfang an hin und weg und es war dann mehr so ein Gefühl. Ich meine, wenn man das erste Mal hört, Blockchain, weiß man ja nicht, was es ist. Und wenn es dann zum ersten Mal so erklärt wird, hat man ja einfach nur so eine Ahnung. Und die Ahnung hat mich eigentlich zu dem Thema getrieben. Das ist jetzt zwei Monate her oder 6 Wochen her, ich weiß es gar nicht. Und es hat mich auf jeden Fall gepackt.
Sehr cool. Ich glaube, du beschreibst auch so die Geschichte, wie es bei vielen ist, ne? Bitcoin ist meistens so, oder Blockchain, es läuft mal irgendwann vorbei und man lässt es vorbeiziehen, weil man es auch nicht so richtig einordnen kann. Und dann ist es bei vielen, die dann irgendwie auf einmal so ein Feuer fangen, weil es so in Richtung Investing and Trading ging, was jetzt bei dir nicht der Fall war. Und dann geht es auf einmal weiter, dass man dann irgendwie sagt, hey, Investing Trading, das ist ja nicht Investing Trading, das ist ja auch noch Kryptographie, das ist Computer Science, das ist Economics, das ist Spieltheorie. Hey, das ist, und dann stellst du dir auf einmal immer fundamentalere Fragen und dann bist du auf einmal bei der Geschichte, bei der Menschheit, bei der Philosophie. Das ist so krass, ne? Und das ja, ist irgendwie, auch, ja, und dann packt es ein.
Ne? Auf jeden Fall, gerade diese Dezentralisierungsgeschichte war ein sehr, sehr spannend, ist der spannendste Aspekt.
Ja. Sehr cool. Und wir hatten uns jetzt im Vorfeld überlegt, naja, was machen wir denn da? Und ich glaube, alle, die diesen Weg schon mal gegangen sind, die dann irgendwann sich fundamentale Fragen gestellt haben und dann auch mal versucht haben, da irgendwie Artikel zu bekommen, Bücher zu bekommen, die stoßen irgendwann auf die Person Naval Ravikant. Und ich glaube, das geht vielen so. Und der Naval, recht bekannte Größe in der Szene, der hat einen Tweetstorm mit 37 Tweets über das Thema Blockchain geschrieben. Und die Überschrift ist, das ist eigentlich sein erster Tweet in diesem Tweetstorm, ist Blockchains will replace networks with markets. Ja. Und Naval Ravikant ist einfach ein krasser Typ. Also da muss man sich mal, also nicht nur jetzt in Sachen Krypto und so weiter, aber so generell leben und ist schon fast ein Philosoph. Und er hat halt die Gabe, viele Sachen irgendwie ja aus einer anderen Sicht zu sehen oder in das große Ganze irgendwie darzustellen in einfachen Worten. Und als ich diesen Tweetstorm mal durchgelesen hatte, dann hatte ich schon immer so dieses Gefühl, hey, krass, da ist irgendwie was ganz Besonderes, was er da niedergeschrieben hat, was eigentlich so diesen Impact zeigt, was möglich ist mit einer Blockchain. Und die Schwierigkeit für mich war immer, diesen Tweetstorm in einfachen Worten zu erklären. Man hat irgendwie das Gefühl, das ist was Besonderes, aber man kann es irgendwie trotzdem nicht richtig greifen. Und deshalb war jetzt die Idee von Patrick und mir, dass wir uns einfach diesen Tweetstorm mal nehmen und den analysieren und auseinandernehmen, ja, damit wir genau das einfach lernen und auch präzise darstellen können.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir lernen bei dem Gespräch selbst nochmal ganz viel. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen euer Motto, so Feynman da, inspiriert bei Richard Feynman, dass man immer auf dem Weg wieder Neues lernt. Und deswegen versucht man ja eben Gespräche zu führen, um damit man einfach noch besser diese Thematik begreift.
Genau. Wir haben uns jetzt überlegt, die meisten sind ja jetzt auch unterwegs und haben jetzt nicht diese 37 Tweets vor sich liegen. Wir gehen die Schritt für Schritt durch. Und zwar haben wir es uns so gedacht, dass wir haben jetzt da drei Teile rausgefunden. Ja, es gibt so den ersten Part, da geht es so um das Status Quo, die Tweets. Dann den zweiten Part, da geht es um das Thema, was kommt jetzt mit der Blockchain, was ist die Disruption? Und wir haben den dritten Part, die Tweets eigentlich eher so das Thema behandeln, was kann es verändern in dieser Welt, ja. Und das würden wir jetzt eigentlich genau in diesen drei, sag mal, Abschnitten mit euch durchgehen. Das heißt, wir gucken uns den ersten Bereich an, den Status Quo, dann Blockchain as a Disruption und dann Future. Und wir würden das so machen, dass wir euch die Tweets erstmal kurz vorlesen in dem jeweiligen Abschnitt und dann, dass Patrick und ich euch einfach so ein bisschen darstellen, wie wir es verstanden haben. Okay, Patrick, bist du bereit?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann starten wir mit dem ersten Bereich. Das sind die Tweets 1 bis 18. Ich lese die euch kurz vor auf Englisch und dann fassen Patrick und ich das einfach nochmal kurz in eigenen Worten zusammen. Ja? Also, wir beginnen. Blockchains will replace networks with markets. Humans are the networked species. The first species to network across genetic boundaries and thus size the world. Networks allow us to cooperate when we would otherwise go it alone. And networks allocate the fruits of our cooperation. Overlapping networks create and organize our society. Money is a network. Religion is a network. A corporation is a network. Roads are a network. Electricity is a network. Network must be organized according to rules. They require rulers to enforce these rulers against cheaters. Networks have network effects. Adding a new participant increases the value of the network for all existing participants. Network effects thus create a winner-take-it-all dynamic. The leading network tends towards becoming the only network. And the rulers of these networks become the most powerful people in society. Some are run by kings and priests who choose what is money and law, sacred and profane. Rule is close to outsiders and based on power. Many are run by corporations, the social network, the search network, the phone or cable network, closed but initially meritocratic. Some are run by elites, the university network, the medical network, the banking network, somewhat open and somewhat meritocratic. A few are run by the mob, democracy, the internet, the commons, open but not meritocratic and very inefficient. Dictatorships are more efficient in war than democracies. The internet and physical commons are overloaded with abuse and spam. The 20th century created a new kind of network, market networks, open and meritocratic. Merit in markets is determined by a commitment of resources. The resource is money, a form of frozen and tradable time. The market networks are titans. The credit market, the stock market, the commodities market, the money markets. They break nations. Market networks work where there is a commitment of money. Otherwise, they are just mob networks. The applications are limited. So, das war die erste Runde. Ihr entschuldigt mein Englisch. Ich habe ein besonderes Problem immer bei dem einen Begriff meritocratic. Kann ich nicht aussprechen. Habe ich am Anfang auch nicht so richtig verstanden. Müssen wir auch noch gleich mal ein bisschen erläutern, was das genau bedeutet. Patrick, wenn du dir diesen ersten Teil so ein bisschen anhört, was hast du da für ein Gefühl? Wie geht's dir da? Was ist dir da so zuerst in den Sinn gekommen?
Also erstmal hast du ganz gut vorgelesen. Also ich habe alles verstanden. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz angenehm. Ja, was geht da vor? Das ist eigentlich eine Zusammenfassung, wie sich eine Gesellschaft zusammensetzt. So ganz, ganz abstrakt gedacht, aber vielleicht gerade deswegen so unglaublich wahr. Und ja, also ich glaube, in so 18 Tweets so eine Gesellschaft mal so runter zu reduzieren und so gut ist ein Talent auf jeden Fall, ja.
Das ist richtig krass. Vielleicht müssen wir, ich glaube, das ist jetzt für viele, die jetzt das zum ersten Mal gehört haben, ist es, glaube ich, recht schwierig. Ich weiß noch, dass ich das echt oft durchgelesen musste. Wenn wir jetzt irgendwie diese Gesellschaftsentwicklung mal in diesen einzelnen Stufen vielleicht nochmal wiedergeben, wie würdest du das machen? Wie würdest du das darstellen?
Also ich bin ja Naturwissenschaftler, dann gehe ich immer zu meinen Kollegen, den Biologen, und diskutiere ein bisschen mit denen. Und dann weiß ich, okay, wann haben wir eigentlich überhaupt angefangen, diese Networks, von denen er spricht, zu kreieren, und was war die Bedingung eigentlich dafür? Und da kann man eigentlich zwei Punkte setzen. Ein Punkt ist, dass wir überhaupt diese Netzwerke erst kreieren können, weil wir reden können, also weil wir die Fähigkeit zu sprechen haben. Ich interessiere mich auch sehr für so Religion und sowas. Wenn man jetzt dann zur Bibel geht, ist sehr interessant, dass der erste Satz in der Bibel ist, am Anfang war das Wort. Ja, also die Bibel metaphorisch als Evolutionstheorie ein bisschen zu begreifen. Ja, also nicht dogmatisch, sondern was steckt eigentlich hinter dieser Geschichte, die so viel zu erzählen hatte. Und ja, dann haben wir diese Fähigkeit eben zu sprechen. Und diese Fähigkeit zu sprechen ermöglicht uns, gemeinsame Ideen zu kreieren, die vielleicht physisch noch gar nicht mal da sein müssen. So, die physisch vielleicht gar nicht da sein müssen, aber wir durch den Glauben an diese Idee gemeinsam daran arbeiten können und dann eben ein Netzwerk kreieren, je mehr Leute daran arbeiten. Ja?
Ich glaube, dieser Part ist saumäßig wichtig. Ich glaube, der ist ja auch sehr stark inspiriert von Yuval Harari. Das hat auch Naval Ravikant auch dann dargegeben, dass das sehr, sehr starken Einfluss auf diese Tweets hatte. Und Harari ist ja ein israelischer Geschichtsprofessor mit dem echt Wahnsinnsbuch Homo Sapiens, wo er sozusagen nochmal auch dargestellt hat, was denn so die Menschheit, warum wir denn jetzt als Sapiens eigentlich sozusagen diese Herrschaft haben auf dieser Welt. Ne? Und das, was du angesprochen hast, ist, er hat das dann echt auch toll in seinem Buch dargestellt. Das ist nämlich genau dieses... Ja, dass wir Sachen glauben können, dass wir uns Geschichten erzählen können, und dass es das ermöglicht, uns sozusagen zu organisieren und zu vertrauen. Und er hat irgendwie so in so einem TED-Talk auch so ein schönes Beispiel gebracht mit irgendwie, schaut euch an, ihr das Thema Geld ist so ein Wahnsinnsbeispiel, wie dieses Thema Vertrauen eigentlich funktioniert. Ihr geht mit einem 5-Dollar-Schein irgendwo hin auf dem Markt und gibt es einem Händler, ja, das ist Baumwolle, da steht irgendwie eine Zahl drauf, und dieser Händler gibt euch seine Bananen, ja, und auch das tut er nur, weil er darauf vertraut, dass dieses Ding was wert ist und dass er genau auch Äpfel bekommt, wenn er damit woanders hinläuft. Und das sind ja Geschichten, die wir uns erzählen und denen wir vertrauen, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst jetzt mit diesem 5-Dollar-Schein zu irgendeinem Schimpansen, dann wird er sich anschauen und sagen, nee, also meine Bananen kriegst du jetzt bestimmt nicht, ja. Und das ist halt der Unterschied. Wir Menschen haben halt die Möglichkeit, Verbindungen zu schaffen über Geschichten. Ja, das ist auch, wenn Leute in größeren Konzernen arbeiten und so weiter, ist irgendwie genau das Gleiche. Du arbeitest in irgendeinem großen Konzern und du hast irgendwie die Verbundenheit, du rufst irgendjemanden im Konzern im komplett anderen Land an, hast mit ihm nie gesprochen und sonst was, aber hat trotzdem so, ja, wir arbeiten für dasselbe Ding. Wir kennen uns, wir sollten uns vertrauen. Und das ist halt irgendwie eine Mächtigkeit, die wir haben, die durch die Sprache kommt, durch die Kommunikation, weil wir uns diese Geschichten erzählen können. Und dadurch kriegen wir es halt, sind wir vielleicht nicht die stärkste Spezies, ja, aber wir können uns einfach wunderbar organisieren.
Ja, ganz toll zusammengefasst. Ich kenne das Beispiel, glaube ich, mit diesen Bananen. Da geht es ja auch, glaube ich, um das Konzept des Himmels. Ja, also dem Affen kannst du nicht sagen, gib mir deine Bananen, dann kommst du in den Himmel. Aber dem Menschen, also der Affe würde dir nicht seine Bananen geben. Aber dem Menschen kannst du so eine Geschichte erzählen und wenn beide daran glauben, dann gibt der eine dir vielleicht seine Bananen, weil er dann irgendwo in irgendein weiteres Leben eintritt oder ähnliches, ja.
Ich muss gucken, dass ich diesen TED-Talk von diesem Yuval Harari, der dieses Bild, das muss ich da irgendwie in den Shownotes mit reinbringen. Also das Buch von ihm und auch dieser TED-Talk, das ist auf einem Must-Have.
Sich das mal Buch muss jeder Mensch gelesen haben, auf jeden Fall. Ja.
Das ist auch, ich glaube, sogar noch besser als das Homo Deus, was danach rauskam, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Homo Deus hat viel auch wieder aufgewärmt, fand ich. Und im zweiten Teil so ein bisschen, ja, spekulativ. Aber war auch immer noch interessant, weil er auch der Schreibstil ist einfach so unglaublich gut auch. Aber Homo Sapiens war nochmal so, wow. Das war.
Was ich ganz cool, das ist jetzt die, du hast so schön auch gesagt, das ist jetzt die erste Stufe. Das heißt, man kann kommunizieren, so schön auch mit der Bibel. Und daraus ergeben sich halt Netzwerke, weil jeder mit jedem kommuniziert. Und wir haben uns jetzt einfach diese Geschichten, die wir uns erzählen und diese Netzwerke. Er führt ja dann noch weiter fort, was diese Netzwerke, was die dann geführt haben. Das fand ich auch ganz interessant. Kannst du das vielleicht nochmal irgendwie wiedergeben?
Ja, ich kann es zumindest versuchen.
Du versuchst. Ich frage also, dich, weißt du, weil ich es gerade nicht kann, deshalb, das ist der Vorteil.
Bescheidenheit hier. Du wälzt nur den Druck auf mich ab, aber gut. Also diese Gruppen, in denen wir da gelebt haben, sind noch sehr ähnlich zu Primaten lange Zeit gewesen. Ja, also man kann den Anbeginn der Geschichte, wenn man die Geschichte definieren möchte, als Ansiedlung des Menschen ungefähr auf 10.000 vor Christus datieren. Und warum soll jetzt an dieser Stelle keine Rolle spielen, aber wir waren vorher eigentlich beschränkt so, also bei Schimpansen weiß man, dass die irgendwie mit 150 Individuen agieren können. Ja, also die können die alle kennen und dann ist die Interaktion auf die 5 Sinne beschränkt. So, bei uns ist es jetzt so, wir haben uns irgendwann angesiedelt, und als wir uns angesiedelt haben, haben wir Nahrungsüberschuss kreiert. Und als wir diesen Nahrungsüberschuss kreiert haben, wurden unsere Netzwerke größer und diese biologische Limitierung von 150 Individuen, mit denen wir eigentlich kooperieren, wurde aufgehoben. Ja, wir wurden auf einmal zu Städten und jetzt sind wir eigentlich eine ganze globale Welt. Und das hat sehr, sehr interessante Konsequenzen, die dann eben auch wiederum mit Blockchain zu tun haben. Und ich denke, vor allem diese biologischen Interaktionen haben halt zu Vertrauen geführt. Und das ist so ein wesentlicher Punkt bei Blockchain eben auch. Ich habe gesagt, dass immer, stell dir vor, du bist Alpha in so einer Gruppe und du verhältst dich wie ein Tyrann. Dann bist du nicht lange Alpha. Das ist eine falsche Konzeption, die leider in der Politik auch sehr, sehr oft missverstanden wird. Ja, der unterdrückerische Mann. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, der Alpha, der in jedem Mann steckt, weil es einfach evolutionsbiologisch so ist, ist eigentlich jemand, der sehr, sehr an seine Gruppe denkt. Mhm. Aber weil er eben auch seine Macht stabilisieren wollte. Ja, das ist ein Wechselspiel. Das ist im Endeffekt dann auch wieder Spieltheorie. Aber sobald diese Gruppe größer wurde, wurden die Interaktionen anonymer. Ja, und dann konnte der Alpha sich dann vielleicht, oder die Person, die dann in Charge war, also in der Macht war, sich vielleicht vorstellen, ja, die untere Kaste auszunutzen, weil eben diese biologische Interaktion nicht mehr, ja, da ist so ein Schleier, so eine Anonymität mitgekommen und deswegen ist dieser Anbeginn der Geschichte, wo wir uns angesiedelt haben, so unfassbar spannend, ja.
Sehr
cool. Was sagst du denn dazu?
Ja, also ich glaube, das war mir noch nicht so klar, aber mit der Ansiedlung ist mir auch klar, dass sich dann irgendwie die Lebensform geändert hat und dass diese Boundaries von 150 nochmal größer wurden. Und das, was du jetzt eigentlich, also mir kommt jetzt gerade so ein Thema hoch von der Entwicklung, die du jetzt gerade so angesprochen hast, ist, dass dadurch, dass dann irgendwie die Netzwerke wurden größer, sie mussten organisiert werden, es gibt Netzwerkeffekte und er spricht ja auch, Naval Ravikant, von diesen Netzwerken als Beispiel, Religion is a network, a corporation is a network, roads are a network, dass sich diese Netzwerke vergrößert haben und die Macht sich dadurch aber auch irgendwie zentriert hat in diesen einzelnen Organisationen. Ne? Und dass letztendlich diese Netzwerke eigentlich geruled wurden von Kings, Priests, sagt er es, oder von anderen, sagen wir mal, mächtigen Positionen und dass man dadurch irgendwie, ja, das Thema Machtkonzentration hat. So habe ich so ein bisschen seine Tweets verstanden. Irgendwie bezogen auch auf unsere Welt heute, auch irgendwie so dieses typische Beispiel, diese ganzen Plattformen, die wir haben, die ja auch Netzwerke darstellen, wo sich so die Macht konzentriert, wie bei Amazon, Google, Apple und so weiter. Und das ist das, was er so schön beschreibt, dass das so irgendwie in der Geschichte ist, dass dann diese Corporations und so weiter, Netzwerke sogar noch stärker waren oder stärker oder mehr Macht haben als einzelne Länder. Ne?
Ja, auf jeden Fall, absolut. Und ein wichtiger Punkt, den du, glaube ich, genannt hattest, ist einfach, dass warum ist diese Machtkonzentration in diesem Zusammenhang so problematisch? Also wenn wir diesen Alpha wieder hätten in der Stammesgesellschaft, der konnte sich nicht zu viel rausnehmen, weil alle gesehen haben, wenn er sich zu viel rausnimmt, dann gibt's halt einen Sturz. Ja, also dann hatte irgendwie so Revolutionsprozesse, die sehr einfach vonstatten gingen. Während in diesen großen Netzwerken eine sehr komplexe Dynamik entstand, weil eben der Ruler dieses Netzwerks den Leuten, also er hatte einen Vorteil, weil er im Endeffekt als zentrale Institution mehr Information hatte. Und Information heißt gleichzeitig, okay, ich habe mehr Wissen und Wissen kann man mit Macht assoziieren. Hm. Und sobald er diese Macht hatte, konnte er dann eben diese Regeln, die eigentlich durch das gesamte Netzwerk gemacht werden sollten, er selbst konnte die dann gestalten. Und das wissen wir ja dann bei Google oder Facebook heutzutage, dass die eigentlich uns zum Produkt mittlerweile machen und nicht wir nur Konsumenten sind. Ja. Und ich glaube, dahin zielt die ganze Thematik dann nachher ab von Naval, dass es einfach eine zu extreme Machtkonzentration gab.
Ja. Ich glaube, eins der wichtigen Begriffe dort, auch in den Tweets, ist Meritokratie. Ich weiß nicht, also ich habe im ersten Moment, als ich das Ding gelesen hatte, wusste ich nicht ganz genau, was das ist oder wie man das erklären kann oder übersetzen kann. Er sagt in einem Tweet, many networks are run by corporation, the social network, the search network, das ist das, was wir gerade besprochen haben. Closed, but initially meritocratic. Wie würdest du das Thema Meritokratie beschreiben oder erklären?
Also vor allen Dingen spannend finde ich, dass er sagt, initially waren die alle meritocratic. Das heißt, sie haben einen Nutzen dargestellt. Also Meritokratie ist ein lateinisch und griechisches Wort. Das heißt einmal Meritum, das heißt der Verdienst. Und einmal Kratie, das kommt aus dem Herrschen. Ja, also das haben wir auch in Demokratie drin. Also es ist eine Gesellschaft, die irgendwie nach Verdienst die Hierarchie aufstellt. Und das Spannende ist eben bei diesem Tweet ist, er sagt ja wirklich initial waren die alle eigentlich, haben die alle einen Dienst an der Gesellschaft geleistet, aber irgendwann nicht mehr. Und da könnte man wieder den Spruch herausholen, Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Ja, das heißt, es mag sein, dass Google und Facebook am Anfang einen sehr, sehr großen Dienst für die Menschen dargestellt haben und deswegen in der Hierarchie hochgeklettert sind, aber irgendwann war das vielleicht, wurde das korrumpiert, weil die Konzentration eben zu groß war dann möglicherweise. Aber der Aufstieg wurde suggeriert oder wurde erst initiiert, weil eben es einen Wert für die Menschen dargestellt hat und für das Netzwerk.
Sehr spannend, oder? Und er führt ja dann noch fort, er hat jetzt dieses Beispiel mit den Corporations, er hat auch andere Beispiele gebracht, Richtung Universities, Richtung Medical Networks und noch andere. Und er hat dann das andere Beispiel gebracht, wo die Macht vielleicht nicht so konzentriert sind, und hat das Beispiel gemacht, wie in der Demokratie, ne? Und dann aber auch sehr interessant, oder das Internet. Und dann aber gesagt, na ja, die sind open, but not meritocratic. Und sie sind sehr ineffizient im Vergleich zu Sachen oder Organisationsformen, wo die Macht halt sehr konzentriert ist. Und er bringt sehr provokativ hin, oder stellt sehr provokativ dar, dass Dictatorships mehr effizienter im Krieg sind als Demokratien, weil man dort halt schneller entscheiden kann und sich nicht mit jedem abstimmen muss. Und er sagt auch, das Internet ist heute wird überschwemmt von Missbrauch und Spam, weil halt jeder machen kann, was er will, ohne dafür irgendwas zu bezahlen.
Ja. Ich habe letztens so ein interessantes Video gesehen, dass die Idee, das Internet komplett umsonst zu machen, war eigentlich ein Blödsinn, weil man damit eigentlich alle auf eine Ebene bringen wollte und komplett die Hierarchie abschaffen wollte. Und das führt dann zu eben so Schwachsinnsprodukten, wo die Kompetenz gar keine Rolle mehr spielt. Ja, und die Meritokratie im Endeffekt dann eine Kompetenzgesellschaft eigentlich darstellen würde. Das heißt, wenn ich guten Content bringe, soll er auch bezahlt werden von den Usern, weil die sich den gerne angucken. Und nicht, es ist ja offen, dann wirst du mit Werbung vollgespammt und also irgendwie, es geht nicht um den Nutzen, den ein User in die Gesellschaft mit einbringt.
Ja, genau. Es kostet ja nichts. Ich habe keinen Skin in the Game und deshalb kann ich da einfach was machen, was auch vielleicht überhaupt keinen Nutzen hat, weil es kostet nichts, ne? Und das ist jetzt eigentlich der Unterschied, wo er dann sagt, naja, gut, das ist sozusagen die neue Erfindung, die wir jetzt dann mit der Blockchain haben, die jetzt das genau diesen Zustand jetzt verändern wird. Bisher hatten wir uns sozusagen den Status quo angeschaut, einfach von der Entwicklung her, mit Harari, Sapiens, warum wir eigentlich so die mächtige Spezies sind, wie sich das alles entwickelt hat mit den Networks, was das Problem an diesen Networks ist. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den Tweets, die sozusagen das Blockchain als neues Thema reinbringen. Auch hier gehen wir vielleicht nochmal die Tweets durch, 19 bis 29, also geht auch recht schnell. Soll ich das nochmal machen oder Patrick, willst du?
Ich fand dein Englisch hervorragend, also darfst du noch gerne nochmal.
Okay, alles klar. Also, nimm den letzten Tweet nochmal aus dem ersten Abschnitt noch mit rein und dann, damit einfach der Übergang da ist. Also, der letzte Tweet vorher. Market networks work where there is a commitment of money. Otherwise, there are just mob networks. The applications are limited. Jetzt geht's los. Until now. Blockchains are a new invention that allows meritorious participants in an open network to govern without a ruler and without money. They are merit-based, tamper-proof, open voting systems. The meritorious are those who work to advance the network. As society gives you money for giving society what it wants, blockchains give you coins for giving the network what it wants. It's important to note that blockchains pay in their own coin. not the common dollar money or financial markets. Blockchains pay in coin, but the coin just tracks the work done, and different blockchains demand different work. Bitcoin pays for securing the ledger. Ethereum pays for executing and verifying computation. Blockchains combine the openness of democracy and the internet with the merit of markets. To a blockchain, a merit can mean security, computation, prediction, attention, bandwidth, power, storage, distribution, content. Blockchains port the market model into places where it couldn't go before. Whoa.
Ja, also ich habe wieder alles verstanden. Sehr gut.
Ja, okay. Also ich muss echt an diesem einen Wort muss ich noch ein bisschen üben bei der Aussprache. Aber gut, gucken wir noch.
Aber ich glaube, das sind aber so Zungenbrecher manchmal. Ja.
Aber das Wichtige ist der Inhalt. Also wir schauen uns jetzt sozusagen Blockchains mal an und als Innovation in dem Kontext, in dem wir es vorhin gemacht haben. Und Naval erklärt hier halt einfach auch mal auf eine ganz anderen Art, was Blockchain eigentlich für eine Bedeutung haben können. Ja, fangen wir von oben nach unten an. Was waren so deine Gedanken, als du so mal diese Beschreibung von Blockchains dir angehört hast?
Ja, also der Punkt, der mir am meisten immer ins Auge gesprungen ist, war dieses without a ruler and without money. Und zwar war dann dieser Gedanke, dass ohne Ruler heißt, okay, wir haben irgendwie zwingend, wenn wir sagen, Information war der Grund, warum wir überhaupt eine Hierarchie aufgebaut haben, dann müssen wir die Information dezentralisieren, komplett dezentralisieren und nicht mehr über diese dritten Parteien gehen. Das heißt, wir können die überspringen und jeder hat eigentlich den Distributed Ledger im System und deswegen hat keiner einen Vorteil gegenüber dem anderen, indem er mehr weiß als der andere. Und das ist eine sehr interessante Konstellation, weil ein bisschen so zwei politische Richtungen dazu kommen, finde ich. Das ist irgendwo diese rechte, konservative Idee, dass jeder irgendwie frei sein sollte und bloß nichts reguliert werden sollte. Und die linke Idee ist irgendwie, jeder sollte gleich sein. Ja, so ganz extrem. Und dass Blockchain irgendwie so ein bisschen beides zusammenbringt, weil es herrschen ja Gesetze in Blockchain, aber da einigt sich ja der Benutzer, ob er diese Regeln gut findet oder nicht. Das heißt, er ist ja frei und wenn er es nicht gut findet, kann er sich ja eine andere Blockchain quasi suchen. Das ist ja das Spannende dahinter. Und die linke Idee wäre da ja erfüllt durch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir haben die Informationen an alle Leute verteilt und jetzt sollen die User entscheiden, was wir da eigentlich am besten von finden. Also es ist ja nicht eine völlige Abschaffung der Hierarchie, sondern es ist ja eben wieder zurück zu dieser Meritokratie.
Ja, also ist spannend, ne? Das ist irgendwie, ich glaube, in einem Talk von Andreas Antonopoulos hat er es auch nochmal so dargestellt, irgendwie eine neue Organisationsform, die jetzt irgendwie mit reinkommt, wo er sagt, naja, wir haben uns vorher halt sehr stark über Hierarchien organisiert und haben dort auch, man sieht also die großen Corporations über als hierarchische Organisation, haben sich dort durchgesetzt und dann ist dann halt irgendwann mal das Internet gekommen und man hat irgendwann gesehen, naja, jetzt ist so die Zeit der Plattformen, ja, wie Airbnb, Uber oder Amazon und so weiter. Und jetzt kommt irgendwie die nächste Stufe, wo man sagt, naja, das sind jetzt nicht nur Plattformen, sondern jetzt gibt man die Macht sozusagen eine Ebene weiter, nicht auf Protokollebene, ja, wo halt genau das mit reinspielt, wo du sagst, naja, es ist jetzt keine Central Regulation mehr, sondern irgendwie sind alle Teil und alle haben auch ja in dem Bereich Governance jetzt was zu sagen. Und Andreas Antonopoulos und auch Naval denken halt, dass das irgendwie ein neues Zeitalter auch einläuten kann, was ja freier ist, dezentraler und mehr Innovation halt bringt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch ganz spannend, dass wenn man jetzt generell sich ein bisschen für Industriegeschichte interessiert, dann gibt es immer diese Kondratiev-Zyklen. Ja, also das heißt irgendwie alle paar Jahre kommt irgendwie eine neue Technologie, die Produktivität wieder enorm steigert. Ja, also wir hatten irgendwie das Internet in den 90er Jahren und jetzt sehen wir gerade so wieder diesen Knicks ein bisschen und jetzt kommt wieder eine neue und der ganze Zyklus geht eigentlich wieder von vorne los. Das heißt, die Wirtschaft wird irgendwie von dieser Technologie wahrscheinlich sehr, sehr stark getrieben werden. Und das ist so ein zweiter Punkt, wo ich sage, okay, es kann wirklich sein, dass es was Spannendes ist, weil diese Zyklen einfach unglaublich häufig auftreten. Ja? Also werden die Naturgesetze so ungefähr. Ein kulturelles Naturgesetz könnte man es ja auch nennen. Ja.
Sehr schön. Was ich auch ganz spannend finde in diesen Tweets, die er doch dargestellt hat, ist irgendwie so dieses am Netzwerk teilhaben, dass man was geben kann und dass man dafür was bekommt, ja, das sozusagen, und das ist genau dieses Thema Nutzen, dieses, was du vorhin auch dargestellt hast, ja, das hat alles, jede Blockchain hat irgendwie einen Nutzen und wenn ich jetzt mitarbeite und sicherstelle, dass dieser Nutzen da ist, dann bekomme ich auch was in Form von Coins, dieser Blockchain, ne? Und das ist irgendwie ein Markt sozusagen, der entsteht, der über spieltheoretische Gesetze irgendwie sicherstellt, dass man irgendwie, wenn man was gibt, dass man auch was bekommt, ne? Also und das halt irgendwie dezentral.
Ja, es ist im Endeffekt führt es die macht das Geld entweder, man kann es so oder so sehen, entweder macht das Geld extrem wichtig, weil es in jeder Interaktion dann eine Rolle spielen wird, ja, oder es macht Geld einfach extrem unwichtig, weil es eben in jeder Interaktion Rolle spielt. Also man kann es so oder so auslegen. Und was ich so spannend finde, ist, dass jeder sich ja hingehen kann und seine eigene Blockchain irgendwie entwickeln kann. Das heißt, ich muss nicht dieser einen einzigen Kette folgen. Wenn mir die Rules da irgendwie nicht gefallen, dann sage ich einfach, nee, dann suche ich mir meine eigene Blockchain oder kreiere mir meine eigene Blockchain, wo ich sage, die Regeln passen mir da ein bisschen besser. Und was ich in diesem Zusammenhang auch eh wieder spannend finde, wenn man jetzt wieder an uns als biologische Spezies denkt, wir brauchen irgendwie diese kleineren Kommunen. Ja, das heißt, man könnte auch an diese Idee kommen, dass pro Kommune oder pro Stadt oder Stadtteil ein eigener Coin eigentlich nochmal da ist, wo die Leute extrem Interesse haben, dass manche Projekte eben gefördert werden und andere nicht. Nicht immer dieses abstrakte, ja, ich kaufe irgendwie Klamotten aus Asien, wo ich den Verkäufer eigentlich nicht mehr kenne, sondern ich habe tatsächlich Möglichkeit, in meinem eigenen Umkreis wieder was zu schaffen.
Ja, wunderbar. Und das, was du gerade auch noch angesprochen hast, ist, was mir da so hochkommt im Kopf, ist, das ist, was du sagst, was die freie Auswahl, an welcher Blockchain du dich beteiligen möchtest oder wo du mitmachen möchtest. Und dadurch hast du halt wirklich einen Wettbewerb, ne? Das heißt, du hast jetzt Blockchains, die eher so im Anwendungsbereich Kryptowährung sind, hast du jetzt einen Wettbewerb zwischen Währungen und das halt auch nicht nur die Währung selbst, sondern auch die Governance dahinter. Du kannst jetzt frei wählen, gefällt dir, wie die Governance in dieser Kryptowährung geregelt ist, wenn nicht, dann schließt dich eine anderen an. Und das kannst du ja sonst in der Fiat-Welt als Beispiel, kannst ja nicht. Du kannst ja jetzt nicht sagen, naja, gut, so wie das hier geregelt ist mit dem Giralgeld und die Geldschöpfung und sonst wie, das gefällt mir nicht, ich such mir was anderes, ja. Und Blockchain gibt dir halt sozusagen dadurch, dass es halt dezentral ist und open und die alle im Wettbewerb stehen, gibt es dir die Möglichkeit auch wirklich ja zu wählen. Du hast eine Wahl. Und das, ja, das finde ich halt, das ist so ein bisschen, ja, die Power, aber auch die Wichtigkeit, wo sich wahrscheinlich auch der Fokus dann auch legen wird, ja, welche Blockchain erfolgreicher sein wird, weil das Governance-Thema einfach ein wichtiges Kriterium ist.
Ja, und dann gibt's eben 16, 17, 18-Jährige wie Vitalik, die dann irgendwie so ein Ding raushauen, was einfach völlig durch die Decke geht. Und da kommt ein bisschen bei ihm auch manchmal dann es gab vor ein paar Wochen diesen Tweet, wo er gesagt hat, ich hoffe, zentralisierte Blockchains burn in hell. Ja. Wo ein bisschen dieses Adrenalin in ihm durchgeschossen kommt. Aber das ist so spannend, weil es wieder das Individuum auffordert, in diesen ganzen Prozess einzusteigen. In was für einer Gesellschaft will ich eigentlich leben? Ja, und das aktiv beeinflussen durch die Teilnahme in einem bestimmten Netzwerk. Ja, sage ich, das eine Netzwerk gefällt mir, das ist meine Ansicht der Welt, und dann habe ich irgendwie dadurch meine Kommune, die so ähnlich denkt. Und ich denke, das ist sehr, sehr ja, es ist eine Revolution. Es ist absolut eine Revolution in der Hinsicht.
Und das ist der Charme an diesem gesamten Thema. Der letzte Tweet, der jetzt dort in diesem zweiten Teil war, ist: Blockchains port the market model into places where it couldn't go before. Das muss ich auch jetzt nochmal kurz ziehen lassen und irgendwie reflektieren. Also das ist ja das, was er auch generell sagt. Wir kriegen mit der Blockchain jetzt so marktähnliche, sag mal, marktähnliche Zustände in Bereiche hin, wo wir es vorher nicht hinbekommen haben. Hast du da irgendwie ein Beispiel oder irgendwie eine Art, wie man das einfach erklären kann?
Ich versuch's mal. Also, lass mir kurz nachdenken. Ja, es geht ja auch auf die, dann, ich habe jetzt gerade erstmal was über Facebook gelesen, quasi dann so Blockchain-based Social Media, wo man jetzt eigentlich mit Crap vollgebaut wird. In so einem Blockchain-based Social Media könnte man ja sagen, okay, das, was dem Netzwerk oder was den Leuten, die dann in diesem Social Media, auf dieser Social Media Plattform am meisten gefällt, das kriegt auch den größten Verdienst. Und dann würden die Leute, die diesen Content hochladen, eben dafür auch auf eine gewisse Art und Weise entlohnt werden, ja?
Cooles Beispiel. Ja, ja, genau. So, man könnte sagen, einfach Unterschied zwischen, als Beispiel, Facebook und Steemit, ja, was,
genau,
dass man sagt, bei Facebook, na, da kannst du jeden Content reinbringen, du hast da ein paar Likes und so weiter. Und bei Steemit, da kannst du ein Market Model mit reinbringen, dass du für guten Content, und guter Content ist der Merit dieser Blockchain, dass du einfach eine Auszahlung bekommst, ja. Und das ist ja bei Steemit dann auch so, dass du über Upvotes und so weiter halt einfach dafür belohnt wirst, dass du guten Content lieferst. Und das ist ja genau auch die Aufgabe eines Markets, dass man da einfach Demand, also Nachfrage und Angebot gegeneinander aussteuert. Und das geschieht dann halt hier in dem Bereich mit gutem Content, ja, der dann entsprechend entlohnt wird.
Ja, ich denke, man muss sich dann aber auch so Fragen stellen, okay, wo machen wir eigentlich die Grenze nachher? Und was machen wir mit Leuten, die vielleicht nicht so viel, also Verdienst für die Gesellschaft haben? Ich denke, das ist eine persönliche Ansicht, jeder Mensch kann irgendwie sein Potenzial in die Gesellschaft mit einbringen, aber ja, wir müssen dann irgendwie immer noch herausfinden, wie wollen wir das jetzt eigentlich bewerten? Und ich glaube, das sind so Fragen, die dann ziemlich entscheidend sind, aber ich denke, da kommt dieser Netzwerkeffekt zustande, dass Menschen sich generell auf irgendwas einigen können, wo alle dann mit einverstanden sind, also irgendwie eine demokratische Idee dann. Aber also ich hätte nicht Lust, dass mir jedes Danke beim Einkaufen, dass ich an irgendwen sage, dann mit positiv belohnt wird. Ja, da kommen wir in so Sachen wie Black Mirror, ich weiß nicht, ob das Leute kennen, das ist eine Serie, die ein bisschen dystopische Ansätze verfolgt. Also man muss sich auf jeden Fall fragen, wo sind dann die Grenzen, und nicht einfach blind, yeah, Blockchain und alles und weiß ich nicht, so eine Ideologie vertreten. Ja, Ideologien sind nie gut.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, das, was du sagst, ne, kommt mir jetzt auch durch den Kopf. Man muss ja nicht alles sich irgendwie auszahlen lassen, egal ob das jetzt Kryptowährungen sind, Dollar oder sonst wie. Einfach Dankbarkeit, und da braucht man dann wahrscheinlich auch keine Blockchain zu, ist vielleicht genauso viel wert oder noch viel mehr wert und vielleicht noch viel heilfreicher für die Gesellschaft. Ne?
Ja, genau.
Sehr cool. Okay, dann haben wir eigentlich den zweiten Teil und wir haben es jetzt, ein ganz cooles Beispiel. Super, dass es gerade hochgekommen ist. Jetzt habe ich endlich mal ein Beispiel. Danke dir, Patrick, um das irgendwie zu erklären, wie Blockchains irgendwie das Market Model in einen anderen Bereich bekommen. Das ist eigentlich ein cooles Beispiel. Also Facebook oder Steemit. Also Leute, falls ihr sonst noch Beispiele.
Wir können den Artikel auch gerne hochladen.
Ja, genau. Und falls ihr sonst noch Beispiele habt oder euch was einfällt, wie man es noch einfacher erklären kann, oder wenn ihr das überhaupt nicht versteht, worüber wir jetzt sprechen, das kann auch gut sein, dann gebt uns da Feedback, ja, in der Telegram-Gruppe oder in unserer Facebook-Gruppe. Kommen wir zum dritten Teil. Und da geht's jetzt eigentlich um den Impact, um die Zukunft. Auch da gehe ich jetzt kurz mal die Tweets durch, das sind nicht viele. Also, Blockchains open and merit-based markets can replace networks previously run by kings, corporations, aristocracies and mobs. It's nonsensical to have a blockchain without a coin, just like it's nonsensical to have a market without money. It's nonsensical to have a blockchain controlled by a sovereign, a corporation, an elite, or a mob. Blockchains give us new ways to govern networks. For banking, for voting, for search, for social media, for phone, and energy grids. Networks governed without kings, priests, elites, corporations, and mobs. Networks governed by anyone with merit to the network. Blockchain-based market networks will replace existing networks. Slowly, then suddenly. In one thing, then in many things. Ultimately, the nation state is just a network of networks. Thank you, Satoshi Nakamoto, and to all the shoulders that Satoshi stands upon. So, wow, jetzt kriege ich Gänsehaut.
Jetzt bist du nämlich mit dem Englischen fertig, ne?
Jetzt bin ich mit dem Englischen. Ich bin riesig erleichtert. Nein, ist ja cool, aber dieses Zukunftsbild, ich meine, er sagt das ja nicht ganz eindeutig, er leitet das aber indirekt her, wo er ganz provokant eigentlich auch so darstellt, hey, the nation state is just a network. Und wenn wir jetzt die ersten Tweets haben und den ersten Bereich, wo wir gesagt haben, ja, Networks ist eigentlich etwas, das, was sozusagen über die Blockchain aufgebrochen werden kann oder anders dargestellt werden kann, dann sagt er hier ja eigentlich, dass das Thema Länder vielleicht bald zu Ende gehen kann, oder? Hast du das auch so verstanden?
Absolut, absolut. Und ich meine, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, dann gab es keine Länder. Wir waren Nomaden, wir sind irgendwie umhergetrieben und es gab keine Länder. Ja, Länder sind auch wieder Ideen, die durch Sprache und Glauben von Menschen an bestimmte imaginäre Grenzen irgendwie entstanden sind, weil es gibt de facto keine Grenzen auf dieser Welt.
Genau, physikalisch gibt's das nicht. Ein Affe wird keine Grenze sehen, ja?
Genau. Richtig.
Genau. Ja, und er stellt es auch so dar, irgendwie so in diesem gesamten Kontext, dass er irgendwie sagt, ja, wir haben uns halt so organisiert, jetzt an dem Beispiel mit Ländern, vielleicht auch das Thema Religion. Und jetzt haben wir einen anderen Weg gefunden, der vielleicht noch viel effektiver ist, ja. Und sagt dann, ja, dann wird irgendwann die Zeit kommen, dass sich das wahrscheinlich durchsetzt und dass wir dann vielleicht genau diese Organisation über Staaten nicht mehr brauchen werden. Und das ist schon so irgendwie, boah, da kriege ich irgendwie so, wo ich sage, ui, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen irgendwie. Ich meine, wir sind alle in diese Welt reingeboren worden. Es gibt Länder, es gibt Geld, es gibt das. Und dann irgendwie zu sagen, vielleicht stehen wir heute irgendwie an einem Punkt, wo was erfunden worden ist, dass das alles nicht mehr notwendig macht, beziehungsweise effizienter organisieren kann. Das finde ich echt krass.
Ja, also ist auf jeden Fall auch, ich denke, es ist auch notwendig, weil das Internet einfach dazu geführt hat, dass wir eigentlich die Kommunikation außerhalb jeglicher Grenzen irgendwie gestaltet haben in Echtzeit. Aber wir immer noch an diesem Konzept dieser Staaten festhalten. Und diese Idee, weil es ist eine Idee, es gibt es nur, weil es eine Idee in den Köpfen und die, an die sehr, sehr stark geglaubt wird, muss irgendwie neu ersetzt werden. Nicht einfach, ideologisch meine, es sollte keine Staaten geben. Nein, einfach, weil die Technologie uns dazu bringt, das tun zu müssen. Und dann könnte man jetzt auch wieder auf die aktuellen politischen Geschehnisse in Europa ein bisschen zurückblicken. Da gibt es momentan so einen Rechtsrutsch, würde man wahrscheinlich so behaupten. Aber eigentlich ist es eher eine Unsicherheit, was gerade auf dieser Welt passiert. Und die Leute wünschen sich einfach nur, den Status quo oder eher noch einen vergangenen Status zu erhalten, weil die Politik gerade nicht weiß, wie sie diese neue Idee der Welt vermitteln soll. Und eher löst sie gerade nur Brandherde. Aber das ist eine sehr, sehr mächtige Idee, die eben mit dieser Technologie durchaus praktiziert werden kann. Und es ist ja nicht aufhaltbar. Also Technologie wird sich immer durchsetzen. Die Frage ist nur, wie bereiten wir uns darauf vor und wie machen wir das?
Ja, unser Bewusstsein muss sozusagen nachziehen.
Genau.
Richtig?
Ja, genau.
Und ich denke auch, das ist eigentlich, wenn ich mit meiner Frau spreche oder so und sage, boah, wie das ist, technologisch geht das ja ab, wie sieht dann die Welt aus und ist das überhaupt noch alles gut und so weiter. Und jemand sagt, hey, das ist eigentlich, die Technologie ermöglicht uns einfach viel. Irgendwie, ich denke mir auch irgendwie, wenn irgendwann die Menschen auf dem Mond leben oder Mars und dahin fliegen können, ja, und dann und dann man von dort dann zurück auf die Erde schaut und dann auch irgendwie sieht, hey, das ist alles so ein kleiner Fleck, da gibt's eigentlich, die Menschheit ist eins, da gibt's keine Länder und jeder ist irgendwie, sollten die gleichen Chancen haben, dass man dann irgendwie merkt, ja, stimmt, eigentlich gibt's da überhaupt keinen Unterschied und wir brauchen eigentlich eine bessere Gesellschaft, eine bessere Welt. Und ich denke wirklich, vielleicht ist die Technologie und der Fortschritt dort ein wichtiger Schlüssel, oder dass wir halt mit unserem Bewusstsein irgendwie nachziehen.
Ja, und ich hätte zwei Ansätze, die man direkt verfolgen kann. Einen kann man jetzt kurz besprechen. Das ist eigentlich das Schulsystem, das eben aus einer Zeit kommt, wo wir Büchermangel hatten im Endeffekt, deswegen man Leute zusammengebracht hat. Ja, das ist der eine Punkt. Das ist irgendwie im Mittelalter und nicht im Mittelalter, aber einige hundert Jahre her. Und der zweite Punkt ist, man brauchte Fabrikarbeiter und Leute, die fürs Militär arbeiten. Das heißt, man brauchte Tugenden wie Disziplin, Hörigkeit und Pünktlichkeit. Das ist obsolet. Wir haben Maschinen, die diese repetitiven Aufgaben machen können und viel besser machen können als Menschen. Deswegen muss das Schulsystem dringend geändert werden. Ja, die besten Lehrer sind im Internet. Der beste Content ist einfach online. Du brauchst nicht mehr in eine Schule zwingen zu gehen. Das heißt nicht, man muss die Schulen abschaffen, aber man muss sich das System überlegen, wie man eigentlich Leute erziehen möchte. Weil die Technologie wird kommen, wie du sagtest, und sie ist per se neutral. Erst was wir daraus machen und je besser wir uns darauf vorbereiten, umso besser können wir auch die Gefahren und Risiken abschätzen, ja. Aber dazu muss dann auch was passieren.
Sehr schön. Sehr cool. Also, das waren jetzt die 36 Tweets plus den letzten Tweet, nämlich das Dankeschön an Satoshi Nakamoto. Mhm. Leute, uns interessiert das Feedback. Vielleicht müsst gerade die sich das erste Mal jetzt reingezogen haben, ich rate euch, schaut euch, also wir haben die Tweets in den Shownotes verlinkt, schaut euch das vielleicht nochmal in der Ruhe nochmal an, wir haben da noch weiterführende Artikel, Ich habe mir das Ding jetzt schon 3-4 Mal durchgelesen. Ich merke trotzdem, es ist noch nicht so, dass ich es einfach erklären kann. Ich glaube, wir müssen diese Folge, Patrick, vielleicht in 6 Monaten dann nochmal machen.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube die gleichen Sachen, wie du merkst. So, da hätte man noch was sagen können. Ach, never-ending story.
Genau, ich glaube, diese Tweets geben einfach noch viel her. Und ich glaube, man muss sich in viele Themen dann nochmal reinarbeiten und so weiter. Aber ja, ich hoffe, wir haben euch einfach die Neugier geweckt, dass ihr euch das mal anschaut, dass das ein spannendes Thema ist, dass da vielleicht eine Revolution ansteht, dass wenn man das in diesem Kontext sieht, der Entwicklung seit Sapiens da sind auf dieser Welt, dass das vielleicht ein wichtiger Baustein sein kann, auch für unsere Zukunft. Also schaut euch das einfach nochmal in Ruhe an. Patrick, was ist dein Fazit?
Ja, mein Fazit ist, wir müssen weiter lernen, weil wir alle nicht wissen, wohin wir mit dieser ganzen Sache kommen. Sei es egal, ob es jetzt Blockchain ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich spannende Sache und selbst wenn es in 20 Jahren, ich kann es mir nicht vorstellen, aber selbst wenn es sich nicht durchgesetzt hat, man hat sicherlich was gelernt, weil es eben dazu führt, dass man sich mit Themen wie Politik, Bildung, wer sind wir Menschen eigentlich, woher kommen wir, mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen muss. Und allein deswegen lohnt sich das, die Auseinandersetzung mit Blockchain. Ja.
Sehr cool. Patrick, ich weiß, du bist ein Bücherwurm, du liest so saumäßig viele Bücher. Gerade in den Bereichen, in denen wir jetzt gerade so uns bewegt haben, hast du da die ein oder andere Buchempfehlung, die ich aufnehmen kann, wo man sich dann irgendwie nochmal reinarbeiten kann? Du hattest schon gesagt, Homo Sapiens ist auf jeden Fall ein Muss. Gibt's noch andere Bücher, die in dem Kontext interessant sein können?
Also Sapiens ist Pflicht. Vielleicht irgendwas, damit wir Hierarchien ein bisschen besser verstehen und sie eigentlich, und das ist eigentlich Tiefenpsychologie dann, in uns selbst erkennen, dass wir dieses Bedürfnis danach haben, sonst wäre zum Beispiel die Pyramide nicht so ein wichtiges Symbol für die Menschheit, ist King, Warrior, Lover, Magician. Ich weiß den Autor gerade nicht, können wir auch in den Shownotes gerne verlinken. Und da findet man eine neue Position zur Hierarchie und dass jeder eben diesen, ich habe dir das ja auch mal erklärt mit diesem Mufasa, ja, der weise König, der ist irgendwo in uns und wir müssen den in unserem eigenen Leben eigentlich reinbringen. Und Blockchain bietet da einfach eine schöne Möglichkeit, weil man da sehr gut partizipieren kann und nicht vielleicht von den äußeren Umständen sofort unterdrückt wird, ja.
Sehr cool. Patrick, ich nehme auf jeden Fall, den Link findet ihr in den Shownotes. Patrick, vielen Dank an dich. Mir hat es saumäßig Spaß gemacht. Das ist jetzt so die erste Folge auch mit dem Zuhörer. Wir werden es auf jeden Fall öfter machen. Patrick, mit dir auch nochmal. Auf jeden Fall.
Sehr gerne. Ja,
und Leute, super Spaß gemacht. Alle, die jetzt gerade zuhören, die irgendwie sagen, hey, wir hätten auch gern Bock, irgendwie so ein Thema zu machen, traut euch einfach. Ihr müsst keine super Experten sein. Wir schauen uns ein Thema an. Ich weiß auch, dass viele vielleicht sagen, ah ja, da hätten sie das und das noch vielleicht besser machen können. Es geht nur darum, dass wir gemeinsam irgendwie lernen. Das heißt, wenn ihr irgendwie so ein saumäßig interessantes Thema habt, wo ihr euch gerade so viele Fragezeichen habt, wo ihr euch gerade reinarbeitet, schickt uns das in der Telegram-Gruppe, lasst uns das gemeinsam erarbeiten, lasst uns eine Podcast-Folge machen. Wir können es nur verbessern, wir können allen nur helfen zum Lernen und schlechter machen können wir es auch nicht, ja? Also, traut euch da. Patrick, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine coole Zeit und wir wiederholen das auf jeden Fall noch.
Ja, vielen Dank, Hunk. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und wir hören voneinander auf jeden Fall. Danke.
Hey, die weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Kommt vorbei in die Telegram-Gruppe, gebt uns Feedback, gebt uns Anregungen oder gebt uns Bescheid wie Patrick, wenn ihr Bock habt, ein Thema aufzubereiten und mit uns eine Episode zu machen. Und heute das passende Zitat zur Episode. Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen.